zurückgeben, möchte ich auf jeden Fall helfen. Also Steuern zahle ich sowieso, aber das ist nicht das, was für mich zählt, sondern was für mich zählt, ist es diese Menschlichkeit, die uns am Anfang und bis heute noch teilweise begegnet wird, möchte ich sie zurückgeben. Und da gucke ich nicht, welche Hautfarbe gerade vor mir steht oder welche Haarfarbe oder welchen Namen oder welche Glaube. Da gucke ich, welcher Mensch das ist und sage, hier meine Hand, ich kann dir helfen. Wie auch immer. Da mache ich keine Ausnahme, weil wenn du etwas Gutes bekommst, musst du wieder zurückgeben, damit du das wieder bekommst. Und so lebst du immer. Du gibst was Gutes und bekommst es wieder zurück. Und ich denke, wenn wir alle so leben würden, dann gibt es auch keinen Platz für etwas Böses.
Herzlich willkommen bei Himmelklar mit mir, Hilde Regeniter, einer neuen Mutmachergeschichte und einem Gast, der wirklich ganz, ganz viel geschafft hat. Er ist 2015 als Geflüchteter aus Syrien nach Deutschland gekommen. Heute hilft er anderen, und zwar längst nicht nur Geflüchteten. Er arbeitet für einen gemeinnützigen Verein, hat ein Buch über seine Flucht und sein Ankommen geschrieben und sagt, ja, ich habe es geschafft. Herzlich willkommen, Renas Sido, toll, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich schon.
Renas, du bist damals in diesem sogenannten Flüchtlingssommer 2015 mit dem Schlauchboot aus der Türkei und dann weiter über die Balkanroute nach Deutschland gekommen und am Ende in Neuss gelandet. Da hast du mit großer Mühe, letztlich auch mit großem Erfolg, Deutsch gelernt. Und eine wichtige Rolle hat dabei die Aktion Neue Nachbarn gespielt, die Flüchtlingshilfe im Erzbistum Köln. Du hast eine Ausbildung in der Logistikbranche gemacht und bist dann in den sozialen Bereich gewechselt. Heute arbeitest du im gemeinnützigen Verein AVP in Düsseldorf für eine inklusive Gesellschaft. Ja, und seitdem sich in deiner Herkunftsregion im Nordwesten Syriens die Situation zwischen den Kurden und der syrischen Regierung zugespitzt hat, gehst du auch viel auf Demos für die Rechte und die Freiheit der Kurden in Syrien. Bevor wir tiefer einsteigen in all das, habe ich erstmal drei Fragen an dich. Was glaubst du?
Ich glaube an die Menschheit. Ich glaube in erster Linie natürlich an Gott. Und ja, wie gesagt, an die Menschheit.
Was liebst du?
Ich liebe helfen. Ich liebe einfach so bedingungslos zu helfen. Und ich freue mich, wenn ich dabei auch die Gesellschaft, aber auch die Menschen stärken kann und an sich selbst glauben lassen kann.
Was hoffst du?
Ich hoffe Frieden. Mehr will ich nicht. Frieden für alle Menschen auf diesen Erden, die mit unterschiedlichen Religionen oder Glauben leben, mit unterschiedlichen Götter oder Propheten, was auch immer. Frieden für alle, das ist das Allerwichtigste für mich und das ist meine beste Hoffnung. Und das lässt mich auf jeden Fall weiter so, sag ich mal, hartnäckig leben.
Renas Sido, zu Gast bei Himmelklar heute. Renas, vor über 10 Jahren bist du aus Syrien nach Deutschland gekommen. Und weil es im vergangenen Sommer genau 10 Jahre her war, dass die damalige Kanzlerin Merkel ihren berühmten Satz »Wir schaffen das« gesprochen hat, bist du im vergangenen Sommer auch immer mal wieder gefragt worden. Hast du es denn geschafft? Bist du denn angekommen? Und du hast dann immer gesagt »Ja, klar«. Warum? Was genau hast du geschafft?
Ich sage es jetzt nochmal, wir haben es geschafft. Und warum ich auch wir sage, damit meine ich nicht die Geflüchteten, sondern auch die deutsche Gesellschaft. Wir haben es geschafft, weil der größte Teil von uns berufstätig ist. Wir haben es geschafft, weil wir auch teilweise uns hier zu Hause fühlen. Wir haben es geschafft, weil wir oft Hand an Hand zusammenpacken und dann auch für, sage ich mal, das Land, für Deutschland, für die Menschen, die hier in Deutschland leben, unabhängig davon, wie sie aussehen oder welchen Glauben sie haben, wir packen zusammen und wir bringen es nach vorn. Und das ist für mich, wir haben es geschafft. Also man soll nicht jetzt immer das Negative daraus nehmen. Das Positive kann oft sehr, sehr, sehr groß und viel mehr gut bewirken, im Gegensatz zu dem Negativen. Und deswegen, wir haben es definitiv geschafft.
Und das kann inspirierend sein für viele andere, die vielleicht noch in einem Prozess stecken. Wenn du dich vorstellst, dann sagst du oft, ich bin ein syrischer Kurde. Fühlst du dich denn heute auch als ein deutscher Kurde?
Also definitiv kann ich auf jeden Fall auch so offen sagen. Ich fühle mich tatsächlich auch sogar mehr ein deutscher Kurde als ein syrischer Kurde, weil in Syrien war es und immer noch Kurdisch zu lernen oder Kurdisch zu sprechen so gesehen verboten. Also das wurde nie akzeptiert und man war immer mit Diskriminierung konfrontiert. In Deutschland verlangt von mir aber niemand, dass ich meine Muttersprache vergesse oder auch verneine. Von daher bin ich ein deutscher Kurde mehr als ein syrischer Kurde.
Und was auf den ersten Hinhörer ja sofort auffällt, dass du heute richtig gut Deutsch sprichst. Und du sagst, die Sprache ist tatsächlich auch der Schlüssel zu allem. Warum meinst du das?
Also ich stelle mir das so vor, wenn ich irgendwo in Syrien einen Deutschen sehen würde und er mit mir dann auf Deutsch sprechen würde, ich kann diesem Menschen überhaupt nicht helfen. Er würde auch selber in diesem Land nicht weiterkommen. Er würde keine Chance haben. Und mit der Sprache öffnet man sich alle Türen. Die Türe zur Gesellschaft, die Türe zu der Berufswelt quasi, sage ich mal. Die Türe zu Glaube auf einer anderen Sprache. Die Türe zu in die Gesellschaft halt miteinander zu agieren, miteinander zu bauen, wie auch immer. Also die Sprache ist das A und O. Ohne der Sprache kommen wir wirklich nicht weiter. Also das brauchen wir alle.
So ist es. Und du kannst jetzt eben hier in einem Podcast sitzen und auf Deutsch über deine Flucht, über dein Leben, über dein Ankommen hier erzählen. Ganz am Anfang, da war das natürlich anders. Da bist du in Deutschland angekommen, kanntest das Land nicht, die Sprache nicht, warst auch erst noch allein unterwegs. Aber als du dann mit vielen anderen zusammen mit dem Zug in München angekommen bist, eingefahren bist in den Bahnhof, da haben euch die Leute zugejubelt und geklatscht. Was war das damals für ein Gefühl?
Also daran erinnere ich mich heute noch gern, immer wieder. Oder wenn ich danach gefragt werde, erzähle ich das immer mit einer großen Freude im Gegensatz zu der aktuellen Situation oder gesellschaftliche Spaltung, sage ich mal. Die Gefühle sind so unbeschreiblich schön, weil wir haben gedacht, wir werden dann halt so ein bisschen anders behandelt oder wir werden einfach nur so als Geflüchtete, so wir waren immer in anderen Ländern so zweitklassig und nicht so, ne, nicht wie die Einheimischen, sage ich mal. Und als wir in München dann ankamen und so viele Menschen vor dem Bahnhof oder vor dem Hauptbahnhof uns im Empfang genommen haben und uns so zugejubelt haben, Süßigkeiten verteilt haben, also man hat uns Zigaretten verteilt an diejenigen, die rauchen. Und ich habe mir gedacht so, wow, wie kann die Menschlichkeit so weit fortgeschritten sein, obwohl ich ein paar Grenzen vorher die übelste Unmenschlichkeit erlebt habe und hier empfängt man uns so und das war quasi mein Antrieb, ey, ich bin hier richtig und ich will es schaffen.
Ja, so war das damals im Sommer 2015, das war sie, die später auch viel zitierte Willkommenskultur. Aber um zu verstehen, wie das damals war und wie es dann geworden ist, müssen wir tatsächlich nochmal zurückgehen. Und weil wir nicht so viel Zeit haben, machen wir das im Zeitraffer. Also erstmal, warum musstest du überhaupt dein Land, warum musstest du Syrien verlassen?
Tatsächlich vor dem Krieg 2011 wollte ich schon immer Syrien verlassen, weil ich dort nicht so leben konnte, wie ich mir das vorgestellt habe im Leben. Ich wollte immer Breakdancer sein zum Beispiel. Ich war offen für alles. Ich hatte christliche Freunde. Ich habe sie immer besucht. Wir waren zusammen, haben mich in der Kirche eingeladen. Und das war für mich alles so etwas Schönes, eine andere Welt, sage ich mal, kennenzulernen. Aber durch auch die Gewalt in der Schule, die Gewalt in der Gesellschaft, so habe ich mir immer irgendwann gedacht, ich möchte hier weg. Nicht, weil halt Syrien jetzt damals nicht meine Heimat war, sondern ich wollte woanders was anderes auch sehen und anfangen. Und dann 2011 kam es dazu, dieser Kriegsausbruch. Und da haben meine Eltern gesagt, so Renas, ein Militäreinzug kommt bald. Entweder wirst du dann auf Menschen schießen müssen und wenn du Nein sagst, wirst du erschossen. Und der einzige Weg für uns war, aus Syrien zu fliehen, aus dem Militär auch wegzufliehen. Und dementsprechend war dann halt so, hat es zum Glück geklappt und heute bin ich halt in Deutschland.
Ja, du bist 2011 dann, wie du erzählt hast, erstmal aus Syrien weg. Warst dann wirklich in einer ganzen Reihe verschiedener Länder, in Jordanien, in Ägypten, im Libanon, in Libyen, im Irak. Und 2015 bist du dann eben weiter von der Türkei aus diesen finalen Weg nach Deutschland. Und zwar genau so, wie wir das ja auch so oft gehört und gesehen haben, nämlich erstmal mit dem Schlauchboot. Und das stelle ich mir jetzt wirklich furchtbar, wirklich auch traumatisierend vor, mit viel zu vielen Leuten in so einem kleinen, fragilen Schlauchboot auf dem offenen Meer. Wie war das?
Also das kann ich eigentlich in zwei Wörtern auch befassen. Entweder sterben oder leben. Das war das, was wir vor uns gesehen haben. Wir haben kein Meer gesehen, wir haben keine Grenze gesehen, wir haben kein Schlauchboot gesehen. Das Einzige, was in unseren Augen war, entweder werden wir es überleben oder wir sind gleich tot. Und die Fahrt von der Türkei mit dem Schlauchboot bis nach Griechenland war wortwörtlich sterben oder leben. Wir kamen an einem Punkt, wo die Schleuser und die Küstenwache mit uns halt quasi so ein Spielchen gespielt haben. Die einen haben uns ins Wasser geschickt, die anderen haben uns zurückgeschickt und immer wieder wurde ins Wasser geschossen, damit wir halt ein bisschen Angst hatten. Und an einem Moment habe ich mir gedacht so, ey, warum so viel Leid? Da habe ich zu Gott geschaut und gesagt so, Gott, der einzige und schnellste Weg, jetzt diesen Leid hier sich zu ersparen, mit so vielen weinenden Kindern und Frauen und auch schreienden Männern, wäre eigentlich kentern und sterben. Das wäre die schnelleste Lösung, um nicht so viel zu leiden. Aber dann habe ich auch mir gedacht, ich lasse hinter mir auch Menschen, so wie meine Schwester und so. Und wenn ich dann sterbe oder wenn wir dann sterben, sind sie dann für das ganze Leben bestimmt unglücklich. Und da war mein Punkt halt so, nee, nochmal Hoffnung, nochmal Energie. Gott, bitte hilf uns, das zu schaffen. Und tatsächlich kamen wir dann rüber bis nach Griechenland. Also ich könnte, glaube ich, 5, 6 Podcast-Folgen darüber mit dir drehen, um dir die Situation wirklich so zu schildern, wie sie in dem Moment war. Ich kann aber nur sagen, ich war der glücklichste Mensch, als wir diese Fahrt geschafft haben. Und danach habe ich mir gedacht, jetzt kann alles passieren. Jetzt bin ich hoffentlich auf der sicheren Seite.
Denkst du noch oft an diese Fahrt zurück?
Tatsächlich. Das ist das Schrecklichste, was mir immer wieder in den Kopf kommt. Aber um das zu vergessen, möchte ich irgendwann mal, wenn ich einen deutschen Pass habe, diese Fahrt wieder machen, also wieder durchgehen, ohne jetzt illegal zu sein, sondern mit einem Pass, um einfach diesen Weg wieder zu sehen und vielleicht so auf diesen Wegen so auch zu vergessen.
Dann, du hast es geschafft, bist angekommen. Dann ging es weiter, nämlich auf der Balkanroute warst du unterwegs. Das war wirklich auch eine echte Odyssee durch mehrere europäische Länder bis nach Österreich zu Fuß mit Bussen, ganz, ganz unterschiedlich. Und dann eben am Ende mit dem Zug nach Deutschland. Wie hast du das durchgehalten? Woran hast du dich in dieser Zeit hochgehalten?
Das war die Hoffnung auf Frieden und ein besseres und schöneres und gerechteres Leben, sage ich mal. Wir hatten Kinder und Frauen dabei und wenn wir sie angesehen haben oder angeschaut haben, haben wir uns gedacht, nicht weil sie jetzt nicht stark waren, sondern wir waren alle so als eine Einheit und wir wollten uns alle gegenseitig unterstützen. Und von daher stand für uns ganz oben, wir halten zusammen, bis wir das Ziel erreichen. Aber was das Ziel für uns war, wussten wir eigentlich nicht, ob es Deutschland sein wird oder Dänemark oder Frankreich, was auch immer. Wir wollten einfach nur raus und irgendwo ein sicheres Leben finden. So könnten wir quasi durchhalten, so, ich glaube, so circa 20 Tage bis nach Deutschland, wie du gesagt hast, Busse, Bahn, zu Fuß, also wirklich zu Fuß und sehr lang zu Fuß, ohne Wasser, aber zum Glück haben die Menschen uns unterwegs dann immer wieder so die Einheimischen geholfen. Da haben wir es auch geschafft, sage ich mal so.
Und es ging dann ja noch weiter. Du bist in München gelandet, konntest das kaum fassen. Wir haben das gerade gehört. Wir springen jetzt einfach ein bisschen und sagen, dass du nach einigen Stationen tatsächlich in Neuss gelandet bist. Und zwar dann auch endlich wieder mit deiner Familie zusammengekommen bist. Deine Eltern waren, glaube ich, da, Geschwister. Wie erleichternd war das für dich, nicht mehr alleine sein?
Das war auf jeden Fall, für uns stand ja immer so dieser Zusammenhalt. Also zusammen zu sein, zusammen zu bleiben, sich zu unterstützen. Und als ich dann mit meinen Eltern und alle zusammen so hier in Neuss vereint waren, das war auch etwas wie genau dieser Moment in München, aber immer noch so ein bisschen kleinem Bruch, weil meine Schwester ja zurückgeblieben ist, in Syrien geblieben ist, mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Ich sag mal so, die Freude ist bis heute immer noch nicht so hundertprozentig da, aber solange sie in Sicherheit ist, dann sind wir auch froh und glücklich darüber.
Ihr, also alle die Mitglieder deiner Familie, die dann in Neuss waren, ihr musstet euch dann wirklich mühsam akklimatisieren in diesem total anderen Land mit der ganz, ganz anderen Kultur. Was ist dir in dieser ersten Zeit in Deutschland am schwersten gefallen? Was hast du vielleicht auch vermisst?
Also am schwersten war die Bürokratie. Vermisst habe ich immer die Erinnerungen an unser Zuhause. Ich sage mal so, weil Kindheit ist für mich leider nicht so etwas Schönes. So wie gesagt, Schule oder in der Gesellschaft so als Kurde so ein bisschen zu leben, war jetzt nicht so ganz einfach und schön. Aber zu Hause und mit meiner Familie, das ist das meiste, was ich noch bis heute auch so vermisse. Unter einem Dach, Kinder oder als wir Jugendliche waren, dieser Zusammenleben, Vater kommt aus der Arbeit, Mutter kommt von der Arbeit, die kochen, wir helfen, unterstützen, essen zusammen, gucken eine Serie. Und ja, also das war anders und seitdem das nicht mehr da ist, haben wir auch das nicht mehr so erlebt, wie es mal war.
Ihr wart dann in Neuss angekommen, habt, glaube ich, irgendwann auch eine eigene Wohnung bekommen, ne?
Ja, das stimmt. Also wir haben nach ein paar Monaten, zum Glück, als ich auch meine Ausbildung angefangen habe, direkt auch eine Wohnung gefunden, wo wir alle zusammen gelebt haben. Ich meine, ich war dort mit meinen Eltern noch 2 Jahre und irgendwann habe ich dann beschlossen, eine eigene Wohnung zu finden und das hat dann geklappt und wir wohnen immer noch quasi ein paar Straßen voneinander weg, aber entfernt, aber trotzdem sehen wir uns auch fast täglich.
Und wir müssen jetzt über eine Frau sprechen, die dann in dein Leben gekommen ist. Es war ziemlich am Anfang auch, als du neu warst in Deutschland. Ines Kohlender heißt sie, von der Aktion Neue Nachbarn, also der Flüchtlingshilfe im Erzbistum Köln. Wie habt ihr euch getroffen?
Also Ines kam ziemlich am Anfang ins Flüchtlingsheim und wollte ehrenamtlich Menschen helfen. Also sie hat immer wieder gefragt, so ey, wenn ihr Briefe bekommt, kann ich euch unterstützen? Und dann hat sie auch am Anfang gesagt, wer Deutsch lernen möchte, kann ich gerne unterstützen. Und wir haben so eine kleine Gruppe gebildet, die sich 2 bis 3 Mal in der Woche mit Ines getroffen haben. Nach und nach habe ich auch die Nummer von Ines bekommen und wir haben jeden Tag quasi geschrieben, wir haben jeden Tag miteinander gesprochen, wir haben nicht jeden Tag, aber in der Woche so oft uns getroffen und das war so mein Antrieb, so ey, sie hilft uns einfach ohne irgendetwas zu erwarten und wir müssen wirklich dann diese Hilfe ernst nehmen und annehmen und dann auch um irgendwann später wieder vielleicht irgendwie zurückzugeben. Und Ines ist heute meine deutsche Mutter, obwohl meine kurdische Mutter auch in Deutschland ist, sage ich zu Ines immer meine deutsche Mutter, weil sie mit der Sprache, mit der Bürokratie, mit allem, also Bürokratie ist auch ein anderes Thema. Du hast eben gefragt, was am Anfang schwer war. Natürlich Bürokratie, die hat uns ein bisschen verrückt gemacht. Wir wussten nicht, wo wir was anfangen sollen, wo das enden soll und welche Ämter zuständig für irgendetwas sind. Mit einem Dolmetscher, ohne Dolmetscher, wie geht das, wie läuft das, was muss ich hier schreiben, was muss ich da schreiben? Das war wirklich leider ein Punkt für uns, so, wo wir immer wieder verzweifelt waren. Aber dank solchen Menschen wie Ines, die immer uns beistanden, haben wir alles dann halt trotzdem geschafft.
Hast du das verstanden, dass Ines Kohlender von dieser Aktion Neue Nachbarn kam, dass das was von der katholischen Kirche war? War euch das bewusst?
Also von Anfang an noch nicht, aber nach und nach, als wir dann zusammen mit der Aktion Neue Nachbarn auch Aktionen gemacht haben oder eingeladen wurden als so 2 Gesichter für Integration oder für Anpassung oder auch für Deutsch lernen, was auch immer, war mir dann wirklich klar, okay, womit wir jetzt beschäftigt sind und wer uns dann doch wirklich unterstützt. Und an der Stelle möchte ich auch der Aktion Neue Nachbarn so was vom Herzen danken. Sie haben mich auch mit deren Veranstaltungen oder Aktionen, mit denen ich da was machen könnte oder durfte, noch mehr unterstützt oder noch mehr Energie gegeben, weiterzumachen.
Und das klingt jetzt alles irgendwie so easy peasy, als wäre das einfach so gegangen, aber natürlich stimmt das nicht. Das ist jetzt hier der Schnelldurchgang und in Wirklichkeit war das alles ganz schön mühsam und langwierig. Du hattest es ja dann geschafft, diesen Ausbildungsplatz zu bekommen, super Sache, aber du hast dann auch eine echte Krise gehabt, einen echten Hänger und zwar so schlimm, dass du gedacht hast, nee, ich schmeiß das alles hin, das geht so nicht weiter. Und dass du das nicht gemacht hast am Ende, großes Glück natürlich, das hatte wieder mit Ines zu tun.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und zwar, das war während meiner Ausbildung. Nach dem ersten Lehrjahr ging es mir ziemlich schlecht, weil ich nicht so weiterkommen konnte mit all diesen Fachbegriffen. Ich dachte, ich kann Deutsch, aber dann in der Berufsschule war ich wirklich auf einem schlechten Stand. Da hat mich man aber unterstützt, also die Mitschülerinnen und Mitschüler haben mich immer wieder unterstützt, aber trotzdem war das so schwer. Ich habe all diese Bücher vor mir oder Heften gesehen und habe mir gedacht, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Das ist ja alles auf Deutsch und dann ist es auch nicht mehr dieser Straßendeutsch, wie wir sprechen, sondern das ist auf einem hohen Niveau und da stehen Wörter, von denen ich noch nie gehört habe. Und ja, tatsächlich habe ich dann gesagt, so ne, ich schmeiß alles hinter mir und wenn mein Chef mich dann als fester Mitarbeiter nehmen würde, würde ich das dann machen und nicht mehr die Ausbildung weitermachen. Und da schaltete sich dann Ines ein und hat gesagt, so Renas, das wäre der größte Fehler für dich in Deutschland. Du hast bis jetzt alles gut gemacht, gut geschafft und das wäre eigentlich dein erster Baustein hier in Deutschland, etwas geschafft zu haben, die Ausbildung. Das war mir nicht so ganz klar, weil nebenbei liefen andere Probleme. So in Syrien wurde Afrin damals auch angegriffen, von der Türkei angegriffen.
Afrin ist deine Heimatstadt, ne?
Genau, Afrin ist meine Heimatstadt, genau wie Neuss. Was in Neuss halt fehlt, sind die Olivenbäume. Die haben wir in Afrin auf jeden Fall. Und genau, Afrin wurde halt leider damals von der Türkei massiv angegriffen und es kam alles zusammen und nochmal ja die Bürokratie. Ich war für meine Eltern auch halt immer da und müsste dann bei jedem Brief unterstützen und dann die Berufsschule und die Arbeit, die Gesellschaft, sich da und da anpassen. Es war irgendwann zu viel, so dass Ines dann sich eingeschaltet hat und einen Psychologen angefragt hat, so ey, ich habe Renas, den kenne ich und so läuft es jetzt gerade bei ihm, würdest du mal helfen? Und dann haben wir uns getroffen, obwohl ich das nicht wollte, aber Ines hat gesagt, so komm, mach das bitte für mich. Wir haben diesen Psychologen damals getroffen und er hat mir gesagt, hey Sido, erzählen Sie alles. Seitdem sie sich so von all dem, woran sie sich erinnern bis heute. Und ich habe ihnen dann tatsächlich mein Leben erzählt und dann hat er mir am Ende gesagt, so Herr Sido, jetzt brauche ich selber einen Psychologen. So heftig war das alles. Und ich habe ihm gesagt, so, ja, okay, also es ist halt mein Leben, ne, und nichts anderes kenne ich. Und dann hat er mir aber einen anderen Weg gezeigt, hat gesagt, so, Renas, es gibt zwei Lösungen. Entweder machst du das, was ich dir sage, oder wenn das nicht klappt, dann verspreche ich dir, eine andere Lösung zu finden, und zwar in einem anderen Land vielleicht neu anzufangen. Die erste Lösung war aber, alles aufzuschreiben, was mir durch den Kopf ging. Und das habe ich gemacht, einmal, zweimal, dreimal. Und dann habe ich auch bemerkt, dass ich Spaß daran habe und habe bemerkt, dass die Dinge, die in meinem Kopf immer wieder so durchgingen, ich bin die halt so losgeworden. Es ist alles auf Papier gelandet. Und dementsprechend habe ich nach 3 Jahren mit Stolz sagen können oder damals sagen können, ey, ich habe meine Ausbildung geschafft. Ich habe einen Buch veröffentlicht. Ich bin sehr gut angekommen in die Gesellschaft. Also danke Ines, danke Herr Psychologe, danke Deutschland. Es läuft, es geht weiter.
Wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen, denn das, was du aufgeschrieben hast, das war ja wirklich therapeutisches Schreiben. Aber du hast es schon gesagt, da ist mehr draus geworden, nämlich ein echtes Buch bei einem echten Verlag, in einer fremden Sprache geschrieben, Autor Renas Sido. Titel, Wo sind meine Olivenbäume? Was erzählst du da?
Ich frage in dem Titel quasi nach meinem Zuhause, was ich eben erzählt habe. Nach meinem Zuhause, nach meiner Familie damals zusammen und natürlich auch nach den Olivenbäumen. Denn Afrin ist bekannt mit den Olivenbäumen. Wir haben, soweit das Auge gucken kann, Olivenhaine, die leider heute so unter der Besatzung der neuen syrischen Übergangsregierung und damals halt, sie hießen anders, oder auch der Türkei. Und ich wollte mit diesem Titel das Leid der Menschen und der Bäume verbinden, weil wir wurden entwurzelt und diese Bäume auch. Sie waren auch vom Krieg betroffen, sie waren aber auch von Vertreibung betroffen.
Ganz starkes Bild auf jeden Fall. Ja, und als das Buch da war, da hast du viel Resonanz bekommen. Du bist immer wieder zu Lesungen eingeladen worden, natürlich auch wieder von der Aktion Neue Nachbarn, aber längst nicht nur, damit du deine Geschichte erzählst, aus dem Buch vorliest, aber auch erzählst. Und deine Geschichte, das können wir ja wirklich sagen, ist in großen Teilen eben eine Erfolgsgeschichte. Bist du damit zu so etwas wie einem Vorzeigeflüchtling geworden?
Ich höre das immer wieder. Ich weiß nicht, ob ich das so irgendwie gerne sein möchte. Ich denke, es gibt so viele Menschen, die es wirklich geschafft haben in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Und von daher, ich würde nicht sagen, so, ich bin einer derjenigen, die wirklich es gesehen haben, wo lang es geht und wie man es schaffen kann. Und das haben wir dann gemeinsam geschafft, weil Vorzeigeflüchtling wäre so, als hätte ich das alleine alles geschafft. Aber nein, ich hatte es nicht allein geschafft, sondern viele Menschen aus Deutschland, also viele Deutsche haben mich unterstützt, haben mich auf meinem Weg immer wieder korrigiert oder verbessert. Und das hat mir dann sowas von weitergeholfen, dass ich dann zukünftig halt so, ne, sagen kann, wir haben es geschafft und ich bin nicht der Einzige, der das geschafft hat auch. Deswegen.
Ich kann mir vorstellen, dass immer wieder auch Leute sagen, ja du, okay, du hast es geschafft, aber hier die allermeisten Geflüchteten nicht, die liegen uns hier auf der Sozialkasse und so weiter. Ne? Deshalb ist das vielleicht tatsächlich auch ein vergiftetes Kompliment.
Ja, ja. Ne? Das ist immer wieder so, so, man weiß nicht, was damit gedeutet ist. Oder.
Und du hast das eben auch schon mal angedeutet, 2015, Willkommenskultur, Begeisterung, sehr, sehr viel Freundlichkeit, aber das ist 10 Jahre her, über 10 Jahre. Und tatsächlich in diesen letzten Jahren, die du hier bist, hat sich das sehr, sehr verändert von der Willkommenskultur damals wirklich bis zu einer Art Abwehrkultur. Wie schmerzhaft ist das für dich?
Das ist sehr schmerzhaft. Das ist traurig, sage ich mal. Also ich könnte auch hier drüber sehr lange reden, aber ich möchte einfach nur sagen, nicht nur uns in Deutschland geht's so, es ist gerade irgendwie weltweit und nicht nur gerade, seit auch Jahren, weltweit eine Krise. Mal werden die Geflüchtete halt thematisiert, politisch thematisiert, um halt so eigene Interessen nach vorne hervorzuheben. Mal werden wir so ein Spielball zwischen Ländern hin und her geworfen. Und deswegen umso mehr trauriger ist das für mich, weil ich denke so, wenn ich in meinem Land wäre oder in ein Land hätte, wo ich dann so wirklich zugehörig fühle oder fühlen würde, wäre ich stolz darauf, jeden Menschen, der bei uns Hilfe sucht, zu helfen. Ich weiß aber auch ganz genau, dass alle Menschen nicht so gleich sind. Es gibt diejenigen, die halt so, ne, etwas schaffen wollen. Es gibt aber auch diejenigen, die halt entweder traumatisiert sind oder einfach ob es deutsch oder syrisch oder kurdisch oder arabisch ist, es gibt halt einfach Menschen, die Probleme machen oder etwas Schlimmes verursachen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das alle Kurden so sind, das heißt nicht aber, dass alle Deutsche so sind. Wenn ich mir die Deutsche auf Mallorca sehe, sage ich auch nicht, dass das alle Deutsche sind, die da halt immer wieder für Schlagzeilen, ne?
Ich verstehe, was du meinst. Wie ist das denn? An was für Punkten merkst du das persönlich, dass die deutsche Gesellschaft, dass deutsche Politik Leuten wie dir heute anders begegnet als in den ersten Jahren?
Wir sprechen jetzt gerade von der Politik und jedes Mal, wenn eine Entscheidung getroffen wird, also auch bei Wahl oder Wahlkampf und so, sind wir Geflüchtete so ein großes Thema, obwohl auch andere soziale Themen gibt, wo wir wirklich alle zusammen mal anpacken sollten oder was Rentner und Rentnerinnen angeht. Also das allein dieses Punkt oder dieser Punkt lässt mich einfach nur so daran glauben, so ey, werde ich jetzt wieder genutzt? Warum bin ich jetzt wieder in so eine irgendeiner Schublade? Es passiert irgendwo anders, ja, der Geflüchtete ist wieder schuld. Deutschland hat wenig Geld oder hat zu hohe Schulden, sind wir es wieder schuld. Warum sieht man nicht, dass zum Beispiel ich bin einer derjenigen oder einer von vielen, der von 10 Jahren insgesamt 9 Jahren arbeitet und Steuern zahlt? Warum muss ich immer so als Zielscheibe immer wieder nach vorne hervorgehoben werden und muss ich mich für alles verantwortlich fühlen, obwohl es geht gerade der ganzen Welt wirklich schlecht?
Es gibt heute eben wirklich nicht so wenige in Deutschland und auch in Europa und auch in der ganzen Welt. USA, gutes Beispiel, die Stimmung machen gegen Geflüchtete, gegen Migrantinnen, gegen Asylanten. Was würdest du denen gerne mal sagen?
Ich würde denen mal gerne sagen, seht jeden Menschen als Mensch und nicht als Geflüchteter oder Nicht-Geflüchteter oder wer weiß, woher oder warum diese Menschen geflüchtet sind. Die suchen ja Schutz. Mir tut das immer wieder leid, wenn ich irgend so einen Spruch von jemandem höre, ja, ihr Geflüchtete, die Geflüchteten oder. Und da denke ich mir so, wenn ich ein Deutscher wäre, ich wäre so dankbar dafür, für mein Land, dass so viele hilfssuchende Menschen aufgenommen hat und wirklich Hilfe angeboten hat. Am Ende, wer daraus was macht oder wer daraus etwas schafft, das ist seine Sache. Aber wichtig ist es, dass du menschlich bist und menschlich auch bleibst. Egal was passiert, egal wie die Politik sich entscheidet, egal wie die Welt sich verändert. Also ich hoffe nicht, dass das Deutschland irgendwann genauso wie in der USA jetzt auf Geflüchtetenjagd gehen und immer wieder auch so zu Todesfällen kommt, weil das würde mich so richtig von der Demokratie so ja, abschrecken.
Es gibt ja auch noch einen Punkt, den wir dringend bedenken müssen, nämlich, dass Deutschland ja immer diesen viel zitierten Fachkräftemangel beklagt einerseits und dann aber nicht sieht, dass viele Geflüchtete ja ganz, ganz wichtige Jobs machen. Ne?
Definitiv. Also die Geflüchtete sind überall. Man sieht heute die Geflüchtete in der Politik, bei der Entscheidung, in großen Firmen. Man sieht die Geflüchteten heute wirklich als ein Erfolgsbeispiel. Das heißt aber auch nicht, dass die Einheimischen keinen Erfolg erreicht haben, sondern sie haben uns unterstützt, diesen Punkt zu erreichen. Und darauf sollten wir doch alle so froh und stolz sein.
Eben ist natürlich schon so ein bisschen was wie eine Enttäuschung angeklungen bei dir, ne? Warum schmeißen die uns alle in eine Schublade? Warum werde ich mit da irgendwelchen Verbrechern dann über einen Kamm geschoren? Einerseits. Andererseits sagst du ja auch immer, da ist eine große Dankbarkeit. Ich bin total dankbar Deutschland und auch vielen Menschen hier gegenüber. Und du hast immer gesagt, du möchtest etwas zurückgeben. Warum und was willst du zurückgeben?
Zurückgeben möchte ich auf jeden Fall helfen. Also Steuern zahle ich sowieso. Aber das ist nicht das, was für mich zählt, sondern was für mich zählt, ist es diese Menschlichkeit, die uns am Anfang und bis heute noch teilweise begegnet wird, möchte ich sie zurückgeben. Und da gucke ich nicht, welche Hautfarbe jetzt gerade vor mir steht oder welche Haarfarbe oder welchen Name oder welche Glaube. Da gucke ich, welcher Mensch das ist und sag hier meine Hand, ich kann dir helfen. Wie auch immer, auf welche Art und Weise auch. Also da mache ich keine Ausnahme, ich helfe immer. Und das ist das, was ich zurückgeben möchte, weil ich denke nur so, man hat uns so beigebracht, wenn du etwas Gutes bekommst, musst du wieder zurückgeben, damit du das wiederbekommst. Und so lebst du immer. Du gibst was Gutes und bekommst es wieder zurück. Und ich denke, wenn wir alle so leben würden, dann gibt es auch keinen Platz für etwas Böses.
Du versuchst das auch ganz konkret und zwar in deinem aktuellen Job beim Verein AVP in Düsseldorf. Wofür steht AVP? Was ist das für ein Verein und was arbeitest du da?
Also AVP steht für Akzeptanz, Vertrauen, Perspektive. Ich arbeite da sehr, sehr gern, weil das, was ich im Leben gelernt habe und gesehen habe, kann ich dort umsetzen und auch meine ehrenamtliche Tätigkeiten, seitdem ich in Deutschland bin, haben mich wirklich da im sozialen Bereich weitergebracht und das Ziel ist es noch, soziale Arbeit zu studieren. Ich muss auch erstmal nur wissen dazu kommen. Was ich da mache, ich arbeite in unterschiedlichen Projekten. Eins ist es der Familienberatungsbereich. Ich gehe da zu Familien, die türkischsprachig sind oder auch kurdisch oder arabisch. Ich spreche halt all diese Sprachen und unterstütze sie bei Unterlagen für die Kinder in der Schule, Probleme, was auch immer. Also es ist halt so Familienberatung. Und dann arbeite ich noch in einem Projekt namens Exchange. Da machen wir halt so, leisten wir eine Arbeit für eine inklusive Gesellschaft in Düsseldorf. Das heißt, viele Menschen mit Migrationshintergrund kommen zu uns und wir versuchen durch Podcast oder durch eine Ausstellung, also Kunstausstellung oder ein Theaterstück, versuchen wir halt diese Geschichte nach vorne zu holen und den Menschen zu zeigen, so ey, das ist meine Geschichte, aber ich gehöre trotzdem zu Deutschland. Und das allerwichtigste Projekt für mich ist es Jugenddialoge und dahin gehe ich auch immer mit meinem Chef. Mein Chef ist selber Jude und ich bin ein geborener Moslem. Und wir gehen da zusammen auf Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen, wo auch immer. Und wir erzählen von unseren Erfahrungen, wir erzählen von unseren Glauben beide und versuchen, dass wir als jüdische Community und muslimische Community uns mehr kennenlernen und dann wirklich zusammenhalten und gegen Gewalt und Hass etwas bewirken.
Und da kann ich mir jetzt vorstellen, dass das oft richtig schwer ist. Also ich weiß das von arabischstämmigen Jugendlichen, wenn die das Wort Israel hören, dann gehen die sofort an die Decke. Juden haben dann vielleicht wirklich auch Berührungsängste mit arabischen Jugendlichen. Wie geht ihr damit um?
Also wir gehen, wenn wir da reingehen, egal wo auch immer wir uns befinden, ich sag immer sofort, Leute, ich bin nicht hier, um einen Krieg zu beenden. Ich bin nicht hier, um einen Konflikt irgendwie jetzt eine Lösung anzubieten. Ich bin hier, um mich und meinen Freund Sergej, der jetzt auch der jüdisch ist, uns vorzustellen und euch anzubieten, dass wir einfach miteinander reden. Kriege werden wir nicht beenden können. Wir sind einfach Menschen wie wir alle so. Wir sind keine Politiker, wir sitzen nicht am Entscheidungstisch. Aber was wir machen können, ist es für Frieden zu sorgen in der Gesellschaft unter uns. Wir versuchen, dass das so wirklich so friedlich läuft. Und bis jetzt muss ich sagen, es ist immer friedlich gelaufen. Es gab immer wieder Menschen, die so ein bisschen skeptisch waren gegenüber Sergej, aber dann am Ende wirklich mit einer Umarmung rausgegangen sind und am Ende haben dann Sergej und ich gesagt so, ey, das ist das Schönste, was wir erreichen. Immer, dass die Leute sich trauen, miteinander so zu sprechen, Themen zu besprechen, zusammen zu kochen, zusammen zu essen und wir stellen jedes Mal dabei fest, dass viele der Menschen nichts über Judentum wissen und ich kann heute sagen, es gibt so viele Gemeinsamkeiten zwischen Judentum und Islam, was ich auch vorher selber nicht wusste, ne? Und warum ich auch das hier als für wichtig halte, bis ich 17 Jahre alt war, habe ich Juden selber leider gehasst. Ich habe das auch nicht anders gelernt, ne? In der Schule, in der Moschee, in der Gesellschaft. Jude sein war eine Beleidigung für andere. Wenn du jemanden beleidigen möchtest in Syrien, war halt sie so als Jude zu bezeichnen. Und das war selbstverständlich in Syrien. Aber als ich dann aus Syrien rauskam und bisschen mehr oder weit die Welt sehen könnte oder verstehen könnte, habe ich dann alles so durch den Kopf gehen lassen und habe mir gedacht, so eigentlich gibt es auch überhaupt keinen Grund, jemanden zu hassen. Und dann kam die erste und zweite und dritte Begegnung mit jüdischen Menschen und da habe ich mir gedacht, so okay, 17 Jahre Hass ohne Grund, was auch leider, ich konnte nichts für, ich hatte auch kein Internet oder kein Buch, um darüber zu lesen. Und da habe ich mir gedacht, ich muss etwas zu machen, um ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Hass sollte keinen Platz zwischen uns Menschen finden, egal was auch immer der Grund ist. Es soll keinen Hass geben, es soll einen Dialog geben zwischen uns am besten.
Für einen Dialog gehört natürlich dazu, dass man miteinander spricht. Würdest du sagen, es gibt vielleicht noch was wie so ein Rezept, dass es wirklich gelingt, dass ganz, ganz unterschiedliche Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen, sich wirklich austauschen und lernen, sich, wenn nicht gleich wirklich zu verstehen, aber sich wenigstens gegenseitig zu akzeptieren. Was gehört da noch zu?
Sich mehr kennenzulernen, darüber zu erzählen. Das war ja mein Motto auch ganz am Anfang, Deutsch zu lernen, um mich auf Deutsch vorstellen zu können und zu sagen zu können, woher ich komme, wer ich bin, was meine Kultur so, was in meinem Kulturrucksack alles drin ist, euch zu zeigen, so guck mal, so haben wir gelebt, so möchten wir halt so sein oder so waren wir. Und ich bin auch bereit, das andere auch anzunehmen, weil ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mein Kurde-Sein vergessen müsste, überhaupt nicht. Ich trage es immer noch mit mir und werde auch bis zum Sterben mit mir tragen. Aber auch bin auch froh, dass ich sagen kann, Deutscher sein kann ich auch mit mir tragen. Und das ist unser Motto, so halt so, wenn wir dahin gehen und solche, sage ich mal, große Themen ansprechen, gehen wir direkt auf die Menschlichkeit und nicht auf das, was im Koran oder Turat oder in der Bibel steht, sondern in dem, was wir halt miteinander so besprechen, und wir lassen alles andere mal auf der Seite.
Das Besprechen ist das eine, und du hast es auch gesagt, ganz wichtig ist auch was zusammen machen. Ne? Ich glaube, ihr spielt zusammen Theater, ne? Ihr kocht zusammen, das verbindet auch. Ne?
So kommen wir halt alle untereinander oder miteinander und agieren auch zusammen, und das stärkt den Zusammenhalt und nicht der Spaltung oder Ausgrenzung quasi.
Wir müssen jetzt noch über was sehr Schwieriges sprechen. Wir haben es gehört, dass du deine Heimat verlassen musstest. Das hatte maßgeblich dann auch damit zu tun, was damals in Syrien passiert ist, 2011. Der Bürgerkrieg ist ausgebrochen. Der damalige Machthaber Bashar al-Assad, der hatte wirklich jahrelang sein Volk drangsaliert, unterdrückt, foltern und morden lassen. Die Kurden haben wie die anderen Minderheiten auch sehr gelitten. Ja, und dann war er plötzlich weg. Dezember 2024, noch gar nicht so lange her, gestürzt von einem Islamistenführer, der sich heute gemäßigt gibt und wieder mit seinem bürgerlichen Namen al-Shara nennen lässt. Ja, und dann kam sofort, Assad war nicht einen Tag weg, kam gleich der Ruf aus den Reihen gewisser Politiker hier in Deutschland. Ah, Assad ist weg, jetzt könnt ihr Syrer doch alle schnell nach Hause. Wie war das für dich und was sagst du dazu?
Das Erste, woran ich damals gedacht habe, war, habe ich in diesen 10 Jahren alles umsonst gemacht? Habe ich die Frage falsch beantwortet, die ich immer mal gehört habe? So, Renas, wenn der Krieg vorbei ist, möchtest du zurückgehen oder möchtest du hierbleiben? Fühlst du dich Deutscher oder Kurde? Habe ich das alles falsch verstanden? Weil ich darauf immer geantwortet habe, ich würde gerne selber entscheiden und ich möchte gerne auch hierbleiben. Ich fühle mich zu Hause, und es ist nicht schön, jemanden von seinem Zuhause zum zweiten Mal auch noch zu vertreiben. Das haben wir bei einem kleinen Kind auch letztes Jahr, das abgeschoben wurde, gesehen. Die Polizei ging rein und meinte so, aufwachen, jetzt geht's hier weg. Und dann hat das Kind gesagt so, wohin geht's denn? Und dann hat der Polizist gesagt so, ja, es geht nach Hause. Und dann hat das Kind gesagt, ich bin aber zu Hause. Und wenn man halt daran denkt, dass die Menschen wirklich, wirklich teilweise sich hier zu Hause fühlen und dann zum zweiten Mal darüber nachdenken, oh, es könnte sein, dass wir abgeschoben werden und dann irgendwo von null an anfangen müssen. Ich bin jetzt fast 33, und wenn ich in dieser Gefahr mal bin oder sein werde, irgendwann abgeschoben zu werden, ich kann es, so wie ich das in Deutschland geschafft habe, würde ich das in der Wüste auch bestimmt schaffen, egal wo. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, ich habe an die Menschlichkeit geglaubt, ich habe an die Grundgesetze in diesem Land geglaubt, und jetzt passiert aber etwas, was von heute auf morgen so, und vor allem der sogenannte Übergangsregierungschef, das ist jemand, der sagt, Christen sind Ungläubige, Juden sind Ungläubige, Muslime, die nicht sunnitisch sind, sind Ungläubige. Alles, was ein Tattoo oder Alkohol trägt, ist ungläubig. Alles muss vernichtet werden. Wir bleiben nur wir. Also soll man uns dann zu dieser Person abschieben?
Mhm. Das ist ja das, was eine ganze Reihe von Politikern, Politikerinnen im Moment hier in Deutschland sagen. Naja, da ist jetzt alles in Ordnung. Syrien braucht die Menschen. Die sollen ihre Heimat wieder aufbauen. Das ist in deinen Augen sehr schräg.
Ja, ich frage mich, könnte man Heimat nur dann halt mit Steinen aufbauen? Muss ich da hingehen, um Stein auf Stein zu setzen, um aufzubauen? Oder kann ich auch die Bildung, die ich hier bekommen habe in Deutschland, nicht auch nach Syrien liefern zum Beispiel, ohne dass ich da abgeschoben werde? Weil Syrien Um wie in Deutschland zu leben, brauche ich in Syrien noch vielleicht 500 Jahre. Dass wir als Gesellschaft so wirklich fortgeschritten sind, brauchen wir Hunderten von Jahren. Syrien war vielleicht mal ein Land, wo halt viele zusammenleben könnten. Aber als Minderheit oder als Minderheiten wie Aleviten oder Drusen oder jetzt Jesiden, Kurden, es ist kein Platz mehr für uns in Syrien. Entweder beschützen wir uns selbst oder es passiert ganz Schreckliches mit uns und das sehen wir auch gerade.
Du sagst es, tatsächlich ist ja gerade in deiner Heimatregion, Afrin ist deine Heimatstadt, im syrischen Teil Kurdistans wieder sehr viel Unruhe in diesen Tagen und Wochen. Die Kurden kämpfen da wirklich gegen die syrische Armee von al-Shara. Dann gibt's immer wieder Abkommen. Man weiß noch nicht wirklich, wie wird das werden. Wirkt alles sehr prekär, ein echtes Hin und Her. Ja, mit was für Gefühlen beobachtest du das?
Mit Sorge. Zumal meine Schwester auch da ist, aber jeder bedrohte Mensch, egal von welcher Minderheit, ist auch mein Bruder und meine Schwester, mein Vater und meine Mutter. Also ich fühle mit all diesen Menschen, die unter jetzt wirklich dieser terroristischen, sage ich mal, Übergangsregierung da ist und herrscht. Ich fühle mit jedem, der da in Angst lebt, aber genau diese Angst, die jetzt dort gelebt wird, lebe ich auch hier, weil es könnte jeder Moment sein, dass ich einen Anruf bekomme, so und so ist mit deiner Schwester passiert. Und da frage ich mich mal dann auch, okay, was mache ich jetzt? Also wie soll ich jetzt irgendwie unterstützen von hier aus, außer halt mit Bildung, mit Geld hin und her, aber Geld ist nicht alles. Wir können Millionen dahin schicken als Kurden von hier aus, aber das wird nicht die Menschen weiterentwickeln, sondern vielleicht Häuser und so. Und das ist in meinen Augen nicht alles, was wir brauchen.
Und weil das im Moment so sehr, sehr schwierig ist und ihr alle in so riesiger Sorge seid um eure Angehörigen vor Ort, gehst du und gehen viele Kurden und Kurdinnen in diesen Tagen in Deutschland, in ganz Europa auf die Straße. Wofür demonstriert ihr?
Wir demonstrieren für die Freiheit, für die kurdische Bevölkerung, weil wir haben unter al-Assad gelitten. 2004 haben wir Kurdistan weit in Syrien quasi demonstriert gegen das Regime und wir wurden dann von heute auf morgen wirklich fast massakriert. Also es wurden Menschen getötet auf der Straße und dementsprechend war das schnell wieder weg. Und wir haben aber nicht damit aufgehört. Wir haben immer wieder demonstriert gegen das Regime bis 2011, wo halt dieser Bürgerkrieg kam. Und da haben wir auch, also ich als Kurde sage, ich wollte auch nicht Teil dieses Bürgerkrieges sein. Warum soll ich jetzt meinen arabischen Nachbar oder meinen christlichen Nachbar jetzt töten, weil er gegen al-Assad demonstriert oder weil er was, also das machte für uns auch alle keinen Sinn. Deswegen haben wir uns auf die Selbstverwaltung entschieden. Wir beschützen uns und man kann selber nachschauen. Die Kurden in Syrien haben noch bis heute keinen Krieg angefangen, außer einen Krieg und das war gegen IS. Und das haben sie auch sehr, sehr, sehr mit großem Erfolg geschafft. Aber nachdem sie leider 20.000 Menschen verloren haben in diesem Kampf. Und ich könnte dir so viel Schreckliches erzählen. Aber warum ich hier auf der Straße gehe? Damit die Stimme meiner Schwester hier gehört wird. Damit nicht mehr mit dieser Regierung gehandelt wird. Die haben Terroristen unter sich. Die haben hunderte IS-Kämpfer befreit und Armee quasi Outfits gegeben, damit sie mitkämpfen. Die sagen offen auf der Straße auf Arabisch, was man halt als Deutscher nicht versteht, es ist die Rache, dass ihr damals den IS besiegt habt und jetzt werden wir euch trotzdem wieder köpfen, wie damals.
Was wünscht ihr euch, ihr Kurden, die ihr hier in Deutschland auf die Straße geht, von der deutschen Regierung, wie sollte die sich jetzt verhalten? Das ist ja nicht ganz leicht, al-Shara ist ja jetzt der Präsident.
Also, ich würde das erstmal als Deutscher beantworten, als Deutsch-Kurde. Ich wünsche mir von der Regierung, dass so ein Verbrecher nicht nach Deutschland eingeladen wird, weil, wie gesagt eben, ich glaube an das Grundgesetz und das Grundgesetz soll mich beschützen und nicht einen Terroristen, der bis heute noch sagt, ich bin stolz auf meine Vergangenheit und seine Vergangenheit war, wo er von Europa und von der ganzen Welt als Terrorist eingestuft war. Er sagt es bis heute in jedem Interview, ich bin stolz auf meine Vergangenheit und das heißt, ich bin immer noch mit dieser Ideologie, aber jetzt habe ich nicht mehr so einen langen Bart, jetzt habe ich einen Anzug an und trotzdem bin ich stolz auf das, was ich vorher gemacht habe. Das heißt, er hat vor 2 Wochen auch von Europas 680 Millionen Euro oder US-Dollar bekommen. Damit will er Syrien aufbauen? Nein, niemals. Damit wird er seine Milizen weiter bewaffnen und gegen die Minderheiten steuern. Das macht er ja. Das haben wir bei den Drusen gesehen, das haben wir bei den Aleviten gesehen, das sehen wir auch jeden Tag bei den Kurden. Und was ich noch sagen wollte, heute habe ich auch im Internet geschaut und gesehen, dass die Christen in Syrien einen großen Aufruf angefangen haben, um sichere Wege aus Syrien für sie wegzuschaffen, weil sie können nicht mehr in Syrien leben. Das tatsächlich, also wortwörtlich, sie können in Syrien nicht mehr leben und sie wollen sichere Wege, um aus Syrien rauszukommen.
Also es ist eine sehr, sehr prekäre Situation für alle Minderheiten.
Definitiv.
Die Christen genauso wie für euch, die ihr Kurden seid.
Definitiv.
Unsere Zeit geht so langsam zu Ende. Ich würde gerne noch von dir wissen, du machst so viel. Du arbeitest Fulltime, du unterstützt deine Eltern. Du hast auch noch ehrenamtliche Engagements. Jetzt setzt du dich für die Freiheit in Kurdistan ein. Woher nimmst du die Kraft und die Energie?
Die nehme ich, indem ich die Menschlichkeit im Vordergrund stelle und Frieden. Mein Motto habe ich ja gesagt, Frieden für alle. Und solange, ich sage immer, ich bin ein Freiheitskämpfer, aber nicht mit einer Waffe, sondern mit meiner Stimme, mit meinen Sprachen, mit meinem Kugelschreiber. Das ist alles meine, also ich habe ein Heft, das ist, ich sage immer, das ist meine Waffe und ein Kugelschreiber ist meine Munition. Und damit schaffe ich viel mehr als mit Waffen für einen Krieg. Und was ich eben vergessen habe zu sagen, ich gehe nicht nur für Kurdistan demonstrieren, ich war oft gegen die AfD demonstrieren. Ich war mit meinem jüdischen Freund auf einem Friedensmarsch auch in Düsseldorf unterwegs. Ich solidarisiere mich mit allen Menschen, die halt wirklich irgendwie gerade in einer schlimmen Situation sich befinden.
Renas, was wünschst du dir jetzt erstmal vielleicht ganz konkret für hier und jetzt?
Für hier und jetzt wünsche ich mir, dass wir mehr die Chance bekommen zu sprechen, dass man mit uns redet, von der Politik oder von den Medien, dass die wirklich uns mal so auf die Bühne holen und sagen so, ey, erzähl du mal, wie ist es denn in Syrien, wie ist es denn in Kurdistan, wie ist es denn in Deutschland als Geflüchteter zu leben oder als jemand, der sich jetzt auch als Deutscher hier identifiziert oder fühlt. Redet mit uns, weil wenn wir irgendwas in Deutschland oder in der Gesellschaft schaffen wollen, dann schafft ihr es nicht allein, wir es aber auch nicht. Wir schaffen es erst, wenn wir wirklich zusammenhalten und Deutschland als unser Zuhause sehen. So schaffen wir es und das ist das, was ich mir wünsche.
Das ist dein Wunsch für die nähere Zukunft. Wenn du jetzt weiter in die Zukunft denkst, was würdest du da sagen?
Ich würde da sagen, ich wünsche für alle Kurdinnen und Kurden Frieden. Aber nicht nur, für alle Menschen wünsche ich Frieden. Ich wünschte, dass dieser Welt irgendwann mal keine Grenze mehr hat und jeder entscheiden kann, wo er leben möchte. Natürlich im Rahmen der Menschlichkeit, sage ich mal. Und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich so weit irgendwann mal schaffe, auch in der Politik Veränderung zu schaffen. Und zwar nicht jetzt negativ oder so gemeint, sondern damit ist gemeint, dass ich auch mitentscheiden darf vielleicht irgendwann oder auch sagen kann so, ey, das ist gut und das ist vielleicht nicht gut. Also so einfach banal und einfach gesagt, ne, weil wir sind doch da ein Teil von Deutschland und warum sollten wir dann auch wirklich nicht mithelfen hier, sage ich mal, die Gesellschaft aufzubauen? Ich könnte mir noch so vieles wünschen, aber ich glaube, die Zeit wird uns jetzt ein bisschen bringen.
Wenn dann all diese Wünsche in Erfüllung gehen von Frieden für alle und eine grenzenlose Gesellschaft, das wäre schon ziemlich viel. Das ist im Moment eine Vision, aber Visionen brauchen wir auch. Renas Sido war das, zu Gast bei Himmelklar. Danke für deine Zeit, danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Und bei euch allen bedanke ich mich fürs Zuhören. Himmelklar hört ihr alle 14 Tage mittwochs abends ab 19 Uhr im Domradio und jederzeit als Podcast unter domradio.de, katholisch.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.